Hallo und herzlich willkommen bei Beckenboden to go, deinem Podcast aus dem Bewegungszentrum Norderstedt. Mein Name ist Ann-Kathrin Voss und ich freue mich so sehr, dass ich heute mit der lieben Peggy Seehafer sprechen darf. Hallo, liebe Peggy, guten Morgen, schön, dass du da bist.
Morgen. Freue mich auch, bin ganz gespannt.
Bevor wir in unser Thema starten, Peggy, magst du einmal erzählen, wer bist du eigentlich und was machst du so?
Ich bin Hebamme und das schon seit 1986. Also, ich habe vor 40 Jahren meine Ausbildung tatsächlich begonnen und habe seitdem auch immer gearbeitet als Hebamme. Viele Jahre in Kliniken, tatsächlich im Kreißsaal. Parallel dazu dann auch in der Wochenbettbetreuung und in der Schwangerenvorsorge. Dann habe ich noch studiert, und zwar Humanbiologie, Ethnologie und Psychologie zusammen.
Oh,
Also ich bin
wow.
Anthropologin, genau, diese Kombination. Und das habe ich in 2000 dann beendet und habe aber dann in verschiedenen Sachen gearbeitet, aber sie hatten mehr oder weniger immer mit Geburtshilfe zu tun. Und
Darf
ich
ich dich da einmal direkt
ja.
nachfragen, Peggy? Wie bist du von der Hebamme, wieso hast du dir überlegt, wie kam das zu sagen, jetzt gehe ich noch mal studieren?
Ich wollte, glaube ich, immer studieren, habe einen Freund, der Anthropologe ist, also ein ziemlich berühmter Professor in den USA jetzt ist, und während seiner Doktorarbeit in Berlin durfte ich ihn ab und zu begleiten. Das, was ich da nicht wusste, ist, dass das eigentlich mehr die ethnologische Ausrichtung war, also diese Kulturanthropologie, Sozialanthropologie. Und in Deutschland konnte man das nur an zwei Stellen studieren, also in Mainz oder in Hamburg. Und da war es dann eben mit dem Schwerpunkt auf Humanbiologie. Und die anderen Fächer drumherum waren sozusagen die Nebenfächer, in dem, wie damals, Studium eben aufgebaut war. Und das taugte mir aber ganz gut, weil natürlich durch die Voraussetzungen aus der Medizin, die ich ja mitgebracht habe, die Humanbiologie mir sehr nah war, während das andere gar nicht so nah war, wie ich das durch John erlebt hatte. Also das war irgendwie, der hatte so ganz spannende, zeitgemäße Forschung, und das, was ich dann in Hamburg an der Uni erlebt habe, war eigentlich so ganz anders, sodass mir das richtig gut gepasst hat, wie es war, und ich mich dann da in der Richtung auch ein bisschen auf die Verhaltensforschung konzentriert habe.
Ja.
Aber das war halt die Humanbiologie nicht so wahnsinnig weit weg von den Hebammenwissenschaften.
Spannend.
Ja.
Und da bist du dann in Kontakt gekommen, sozusagen auch mit wissenschaftlichem Arbeiten. Oder ist das in der Hebammenausbildung auch
Nee, ich
schon?
hatte noch eine Ausbildung, eine dreijährige Ausbildung. Das war ja 1983 bis 86, das ist ja fast 40 Jahre jetzt her. Da war wissenschaftliches Arbeiten noch nicht das Thema, aber das war es dann natürlich im Studium auf jeden Fall. Also da habe ich schon eine große Magisterarbeit geschrieben, die auch empirische Forschung beinhaltet hat. Lustigerweise Wechseljahre, obwohl ich da noch lange weg war von den Wechseljahren. Ja, war ein gutes Thema. Und dann hatte ich immer mal überlegt, mache ich noch weiter in der Forschung. Aber alles, was universitär war, hat ja auch immer 2 Monate Bearbeitungszeit, um einen Bleistift zu bestellen. Also das ist nicht so mein Lebensstil. Ich bin als Hebamme ja gewöhnt, schnell und kurzfristig auf Situationen reagieren zu müssen und auch dann fertig zu werden. Ja, also eine Geburt ist ja endlich. Und dann irgendwelche Projektsachen, die unendlich sind, weil man schon am Bleistift scheitert, widersprach sozusagen sehr meinem Arbeitsnaturell. Da habe ich gemerkt, dass ich das nicht gut aushalten kann. Also da habe ich gedacht, gut, dann mache ich mich selbstständig und habe das als Anthropologin quasi auch gemacht und parallel immer gearbeitet auch mit Forschung, manchmal mit jetzt weiß ich gar nicht, wie man das so sagt, User Need Studies, also einfach so Bedürfnisanalysen gemacht für ein Designbüro zum Beispiel. Und da ich gut beobachten kann, also aus der Medizin kommt, aber durch das Studium natürlich auch nochmal verstärkt, war das keine unendlich schwere Arbeit sozusagen für mich. Aber die Zeiten haben sich gedreht, gewendet und so weiter. Und dann habe ich als Dozentin gearbeitet für Hebammenausbildung in Hamburg an der Hebammenschule für 1,5 Jahre. Das war nicht so lang. Und habe dann gedacht, das ist es aber irgendwie eigentlich nicht. Aber in der Lehre war ich lange. Ich habe schon für die Seenotrettung die Geburtshilfeausbildung gemacht, also im Zusammenhang mit dem DRK, habe im DRK Rettungssanität
Ah.
und Rettungsassistenten, also die kürzeren Ausbildungszeiten damals in Geburtshilfe. Also was passiert, wenn sie eigentlich irgendwo hinkommen und dann kommt das Kind oder da passiert irgendwas Ökologisches. Also das habe ich unterrichtet über 15 Jahre, glaube ich. Also es waren immer keine großen Zeitfenster. Die kriegen sehr wenige Ausbildungszeit. Aber ja, also insofern war ich das Unterrichten schon gewöhnt und habe dann aber irgendwann gedacht, so ne, jeden Tag und mit irgendwelchen Versammlungen und Lehrerkonferenzen, das ist auch nicht meins. Und dann habe ich auf einem Kongress in Kopenhagen Sarah Kindberg kennengelernt, also ein Hebammenkongress, der nordische. Und die hat das Projekt vorgestellt mit der Nahtversorgung und wie man das verbessern kann. Und da habe ich gedacht, ja, das müssten wir in Deutschland auch haben. Und dann habe ich sie angesprochen und dann haben wir eine Zusammenarbeit begonnen. Und da bin ich jetzt seit Anfang 2011 sozusagen Teil des Teams Gynzone. Das ist ein unabhängiges Bildungsinstitut aus Aarhus, also in Jütland. Und wir entwickeln Lehrmaterial und das ist E-Learning, also plattformgestützt, und machen auch Workshops für Beginner und für schon mehr Spezialisten. Also unsere Urogynäkologen unterrichten dann eben auch, wie man Sphinkterverletzungen richtig näht. Auch das ist ja eine Kunst, die man erstmal lernen muss. Also Sphinkterverletzung finde ich schon nah an Raketenwissenschaft, aber die kleineren Geburtsverletzungen, die für die Frauen ja trotzdem schwer bedeutend sind, das ist Handwerk, das muss man lernen und üben und trainieren und da muss man wissen, was ist gerade Stand der Wissenschaft, also welches Nährmaterial nimmt man, welches Analgesieverfahren ist das, wo die Frauen dann tatsächlich auch schmerzfrei sind und solche Sachen. Und das machen wir sehr basal in der Ausbildung bis hin zu richtig advanced und man kann bei uns auf der Plattform sich die Sachen eben angucken, wenn man da vom Fach ist und hat dann Lehrmaterial. Also wir haben auch
Super.
viele Hochschulen, die das nutzen für ihre Studentenausbildung. Also das ist richtig gut. Ja.
Den Link packe ich auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibungen. Also alle, die Interesse haben, da mal reinzugucken, können den Link nutzen.
Ja,
Und
da würde ich mal dazwischen grätschen und
ja.
ein bisschen vorsichtig machen. Das ist eine Plattform für Fachpersonal und jemand, der vorher eine große Verletzung erlebt hat und sich dann dort, wenn man frei, 7 Tage kann man das frei testen. Also jemand, der sich da das dann anguckt, ist möglicherweise neu traumatisiert. Also ich würde sagen, Fachpersonal gerne, auch Physiotherapeutinnen und so weiter. Also das ist schon unter Interesse. Aber für Frauen würde ich sagen, ist es nicht das richtige Medium.
Und auch für Physiotherapeutinnen oder Hebammen, die vielleicht gerade selber frisch eine Geburt hinter sich haben, die
Ja,
verletzend traumatisiert
unter
war.
Umständen, also da würde ich aber sagen, die sind Fachpersonal, die können das auch vielleicht ein bisschen splitten. Und wer das nicht kann, der guckt es nicht an. Aber da würde ich immer erwarten, dass man das sehen kann. Wir haben halt Filme, die sind mit Grafiken gemacht, Filme sind mit medizinischen Modellen gemacht, die wir entwickelt haben für die Versorgung. Und wir haben dann aber auch tatsächlich Patientenvideos. Und da muss man genau hingucken. Also das in seiner ganzen Größe und auf einem Bildschirm natürlich dann auch ein bisschen überdimensioniert, damit man sieht, was man da tut. Also das würde ich sagen, ist, wenn man damit arbeitet, richtig super gutes Lehrmaterial. Also für die Studierenden, die viele Sachen ja noch gar nicht gesehen haben, weil es auch selten ist. Aber das muss man sich nicht antun, weil man gerade mal Bock hat, sich irgendeinen Film anzugucken.
Nee, okay,
Also das
aber ich
Risiko besteht, dass man sich retraumatisiert fühlt. Das muss man sich aber vorher selber überlegen. Dafür, die Verantwortung gebe ich gerne an die Frauen ab, aber es ist nicht unbedingt für den allgemeinen Verbraucher. Auch
könnte
die können
mir.
reingucken, das kontrollieren wir nicht. Man hat für
Ah,
7 Tage
okay.
einen freien Zugang, aber die Verantwortung muss jede für sich übernehmen.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass unsere Folge heute auch Fachpersonen hören. Und ich war auf der Startseite und be bevor man noch nicht irgendwas eingegeben hat oder sich registriert, erscheinen da auch keine Bilder oder Filme. Genau, also man kann mit dem Link auf jeden Fall schon mal stöbern und
Also man kann auch reingucken. Ich finde das ja mega spannend. Also ich habe da ja kein Problem mit. Aber ich finde, man sollte auch wissen, dass man vorgewarnt ist und nicht sagt, oh Gott, und dann habe ich da sowas gesehen. Das war ja das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte.
Ja, total gut, dass du das nochmal sagst. Ja, und ich hatte ja dich, genau, vielleicht noch dazu. Ich habe Peggy beim allerersten Hebammen-Salon, Hebammen-Physiotherapeutinnen-Salon hier in Hamburg kennengelernt. Und wir hatten überlegt, ob wir heute ein Fachthema nehmen in Richtung, ne, ganz so eng über Naht. Und Geburtsverletzungen und so weiter sprechen und haben uns entschieden, das machen wir dann ein anderes Mal, dass wir heute ja einfach einmal ins Gespräch kommen, Peggy, wie du als Hebamme ja die Beckenbodenmuskulatur betrachtest und was du den Frauen zum Thema Beckenboden total gerne mitgeben würdest.
Ja, also ich komme ja da doch dann immer wieder aus der biologischen Richtung so sehr und finde, dass wir einen tollen Beckenboden haben, also der ja alle seine Funktionen gut kann, bis man irgendwann an so einen Punkt kommt, wo man entweder eine Verletzung hat oder eben vielleicht schwanger wird. Und dann macht der Beckenboden auch das, was er soll. Er bereitet sich vor, dass da ein ziemlich großes Kind irgendwann vorbeirutscht, wo sonst ein Tampon oder ein Penis vielleicht nur Platz findet. Und damit wird er weich, die Spannung lässt nach und so weiter. Man muss es ein bisschen trainieren. Und es gibt ganz schöne Untersuchungen dazu, dass Frauen, die ihren Beckenboden in der Schwangerschaft trainieren, weniger Geburtsverletzungen zum Beispiel erleben, einfach weil sie ihn gut anspannen und gut locker lassen können. Also es geht ja nicht darum, einen stahlharten Beckenboden aufzubauen, sondern diese Schwingungen hinzukriegen durch die Bewegung und durch das Training. Und das ist etwas, wo ich denke, das sollten alle Frauen in der Schwangerschaft unbedingt machen. Früher gab es mal Schwangerengymnastik, so hieß das dann. Und das ist ein bisschen abgeschafft worden hin zur Geburtsvorbereitung. Und die Geburtsvorbereitung beinhaltet jetzt natürlich sehr viel mehr und ist ganz komplex. Geht es auch um das Stillen und es geht auch um, welche Bewegungen mache ich, wenn ich unter der Geburt bin, was muss ich mitnehmen und so weiter. Das ist alles gut und richtig. Aber die Schwangerengymnastik, unabhängig davon, finde ich, sollte ein Revival erleben. Und ich bin gar nicht selber jemand, die so aus eigener Motivation dringend Sport machen möchte. Überhaupt nicht. Also ich mache das, damit mir mein Rücken nicht wehtut. Nicht, weil ich Vergnügen empfinde. Also ich mache es aus reinem Verstand und fühle mich dann auch besser hinterher, dass ich es gemacht habe. Aber ist es jetzt nicht so, dass ich hier sitze und vor lauter Hibbeln, weil ich mich noch nicht bewegt habe, irgendwie meinen Tag nicht verbringen kann. Also durchaus zu den Frauen, also kann es deswegen gut verstehen, dass man da keine Motivation hat. Aber eine kleine Geburtsverletzung zu haben statt einer größeren ist schon mal eine sehr hohe Motivation. Und es gab mal eine ganz tolle Balletttänzerin, deren Namen ich nicht mehr weiß und deren Bilder ich nicht wiederfinde, die in den USA so Gymnastik angeboten hat und gesagt hat, für einen Marathon trainiert man auch nicht hinterher, sondern vorher. Und das ist etwas, was ich auch gut finde. Ja, es ist wichtig, dass die Frauen hinterher Beckenbodentraining machen, der Geburt. Aber es wäre noch viel, viel wünschenswerter, wenn sie das auch vorher machen würden, damit der Beckenboden sich auf die Belastung einstellen kann, vorher trainiert wird.
Ja.
Und das mag. Also dann seine Funktion genauso gut erfüllen kann, wie es eben vorgesehen ist.
Ja.
Das würde ich
Ich habe
finden.
gerade überlegt, das wäre eine total gute Kombi, wo wir bei der Fusion von Hebammen und Physiowissen sind, könnte man doch total gut sich zusammentun und sagen, wir machen eine Stunde Geburtsvorbereitung und danach eine Stunde noch Sport. Das habe ich gerade so gedacht, das wäre doch mega.
Das wär gut, genau. Ich habe eine Freundin, eine Hebammenfreundin, die auch Sport in der Schwangerschaft anbietet. Typischerweise gehen dann natürlich dort die Frauen hin, die sowieso für Sport motiviert sind. Wie das ist, also ich kann das auch verstehen, ja. Aber sie macht das auch schon. Man kann das auch kombinieren oder man kann also im Haus an Haus oder irgendwelche Konzepte haben, wo man sagt, so und jetzt geht ihr noch alle da 8 Wochen, 6 Wochen zur Schwangerengymnastik. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt in Hamburg mit dem schwangeren Schwimmen in den Schwimmhallen. Ich habe das mal gemacht, oh, 1994, 95, also sehr lange schon her, dass Schwangere in die Halle gekommen sind und in dem Babybecken, wo es ein bisschen wärmer war, Gymnastik gemacht. gab es für
Okay.
Schwangere und gab es dann auch für Frauen nach der Geburt. Und sie haben sich dann irgendwie eine Zehnerkarte gekauft am Eintritt und damit war das dann auch abgegolten. Also es gab schon immer mal so Konzepte, aber also damals ist das dann eingestellt worden wegen Scheinselbstständigkeit, was ein bisschen absurd war. Also da
Oh.
mussten die dann, glaube ich, ihre eigenen Trainerinnen nehmen. Also da sind die Hebammen rausgebeten worden, sozusagen aus dem
Oh.
System. Aber es kann sein, das gibt es noch irgendwo. Und letztlich ist es egal, wer die Gymnastik anbietet, Hauptsache man bewegt sich. Und diejenige, die es anbietet, weiß ein bisschen Bescheid.
Ja.
Und das kann eine Physiotherapeutin genauso gut wie eine Hebamme. Bin ich ganz
Ja.
sicher, wenn sie sich dafür interessiert.
Ja. Ja, schön, schöne Idee, schön. Also egal, welche Bewegungsform Menschen für sich wählen, es gibt ja auch Yoga in der Schwangerschaft.
Ja, Yoga hat aber nicht so eine nachweisbare Wirkung.
Ah.
Schwangere und Schwimmen hat tatsächlich auch Studien gehabt in Spanien. Also eine, die ein ganz gezieltes Programm für Schwangere angeboten haben. Die haben wahnsinnig gute Zahlen gehabt, was die Geburtsverletzungen angeht. Also wie viel weniger das dann war und wie viele Frauen einen intakten Damm und innere Verletzungen nicht hatten. Also es war wirklich faszinierend. Und dann gab es eine zweite Studie, die gesagt haben, ja, die machen halt so ein normales Wassergymnastikprogramm mit, die Frauen, und die konnten das nicht so deutlich finden. Also da war es so ein bisschen, ja, vielleicht war das nur in der einen Studie der Effekt, manchmal hat man das ja, dass man dann ausgewählte Leute drin hat. Das müsste man einfach in größeren Untersuchungen noch machen. Also wirklich Beckenbodengymnastik, wo es gezielt angesprochen wird, das ist sinnvoll, und in dieser Wassergymnastik eben auch. Beim Yoga musst du nicht unbedingt den Beckenboden anspannen. Es ist schön, wenn man es tut, aber wenn man es sehr gelenkig ist, kann man alle Übungen auch machen, ohne sich über den Beckenboden Gedanken zu machen.
Ja, das
Also
stimmt.
Pilates ist noch die Sportart, wenn man das so sagen will, wo man immer gezielt sagt, jetzt das anspannen, das anspannen. Also wo die Anleitung darauf eingeht. Ja?
Ja,
Und ich glaube,
stimmt.
das ist das Wichtige. Wir haben den Beckenboden, weil er ja da unten in so einer Tabuzone ist, nicht im Sprachgebrauch so drin.
Ja.
Und das wäre gut, ihn da so rauszuholen, so wie man sagt, du musst den Arm anwinkeln, und man so sagen könnte, du musst einfach jetzt den Beckenboden anspannen.
Ja.
Und dass dann auch alle Frauen wissen, was sie tun. Also, dass sie dann sagen, und jetzt, wie soll ich das machen? Also, und da denke ich, dass wir als Personal noch ein bisschen verständlicher werden müssen. Also als Fachpersonal oder als Trainer für die Sachen, indem wir Sachen nehmen, die Frauen nachvollziehen können. Und da gibt es ja sehr schöne Untersuchungen auch von Physiotherapeutinnen, die sagen, wann schaffen Frauen zu verstehen, was sie tun sollen. Und ich gehöre auch zu denen, die sagen, also mit meinen Labien irgendwelche Grashalme zupfen, das Bild kommt nicht in meinen Kopf rein und das kann ich auch überhaupt nicht umsetzen. Also es ist so absurd, das würde ich im Leben nicht tun. Also im normalen Leben nicht. Deswegen kriege ich das auch als Bewegung nicht umgesetzt. Aber ich weiß sehr wohl, wie es ist, in einem engen Fahrstuhl zu stehen oder in einer Skigondel und man hat so viel Luft im Darm, weil die Höhenluft und das Sauerkraut, was es in Österreich gibt, drängt dazu, rauszukommen. Man möchte nicht Frösche haben. Ja, also das sind so Situationen, die kann jeder nachvollziehen. Und das war in dieser einen Untersuchung ganz schön, dass man sagt, fordert Frauen zu Sachen auf, die sie in ihrem Alltag tatsächlich auch machen müssen. Da kommt ein dicker Pups und du stehst im Fahrstuhl mit deinem Chef. Alle wissen, wie das geht. Immer gut klappt, ist eine zweite Sache, ja. Aber die Situation ist nachvollziehbar. Mit den Labien, Grashalme zupfen. Aber verschiedene Frauen sprechen auch verschiedene Bilder an. Das habe ich auch
Absolut.
inzwischen gelernt, ja. Und für
Ja.
andere mag das gehen. Aber wir müssen eben auch an die Frauen denken, die sowas zur Flucht treibt, aus den Kursen raus und die dann eben nie wiederkommen. Und das ist ein bisschen.
Das ist tragisch dann, ne? Ja, also verschiedene Bilder anbieten finde ich auch gut. Also das Graszupfen fand ich auch irgendwie immer nicht so sinnvoll, aber so ein Tampon greifen, ne, da können auch viele was mit anfangen, mehr als mit einem Aprikosenkern in der Vagina.
Genau, das möchte ich bitte nicht. Also ich meine, als Hebamme erlebt man auch in der gynäkologischen Ambulanz Sachen, wo man denkt, hätte ich auch gut darauf verzichten können. Und deswegen möchte ich auch nicht in meiner Anleitung den Frauen empfehlen, irgendwas in die Vagina zu stecken, was da natürlicherweise nicht hingehört.
Ja. Und
Den Zusammenhang, der fällt mir jetzt gerade erst auf, ja, wo ich immer denke, so, das ist schon auch bizarr. Also wir sitzen dann da und sagen, das kann man nicht machen. Und in der physiotherapeutischen
in
Sitzung
der
wird
Anleitung
genau das
sagen wir
erzählt, ja.
es. Ja. Genau, es ist ein bisschen zum Schmunzeln. Und du hattest vorhin gesagt, wenn genau die Beckenbodenmuskulatur nicht mehr arbeitet, wie sie es soll, oder in Richtung Schwangerschaft und Geburt beschäftigen sich die meisten Menschen das allererste Mal ja mit ihrer Beckenboden Muskulatur und der Funktion. Findest du, dass Beckenboden und die Aufklärung darüber schon früher stattfinden sollte?
Oh ja, unbedingt. Also ich finde, dass es ein Thema sein sollte, wo man, weiß gar nicht, wie früh anfängt, mehr normaler drüber zu reden. Also wir haben ja im Vorgespräch schon gesagt, wir haben gar keine schönen Wörter auf Deutsch für Vulva oder Penis oder so. Alles klingt entweder so gestelzt oder man hat irgendwelche Wörter, wo man denkt, das kann ich auch nicht laut sagen. Das ist mir peinlich als Erwachsener, ja. Also wir haben schon mal nicht richtig gute Beschreibungen. Wie sollen wir dann Entschuldigung, beschreiben, was man damit machen kann oder wie man das trainiert. Und ich denke aber, dass das ein wichtiger Punkt ist, weil wir natürlich ein Schamgefühl dafür haben, dass man nicht einfach irgendwo Urin laufen lässt. Ja? Früher gab es keine Bäder, keine Toiletten, dann haben die Frauen die Röcke gerafft und haben in den Straßengraben gepinkelt. Okay, das möchte ich heute eigentlich nicht mehr sehen. Aber das hat dazu geführt, dass auch Sachen viel verklemmter geworden sind, weil nämlich die Badtüren zugemacht werden, als sie jemals waren. Und es wird noch weniger oder noch schlechter darüber geredet. Und wenn ich mir angucke, wie viele Sportlerinnen ernsthafte Beckenbodenprobleme haben, dann ist das etwas, wo ich denke, das können wir so nicht machen. Wir müssen das in die Schulen reinbringen, und in den Unterricht. Und ich weiß gar nicht, warum wir uns da so anstellen. Also ich weiß es schon ein bisschen, aber ich habe auch keine guten Lösungen sozusagen dafür. Ich erinnere mich, in den Corona-Zeiten gab es im dänischen Kinderfernsehen jeden Tag einen Biologen und einen Tierpfleger, die zusammen Zooschule gemacht haben. Die haben über alles geredet, über Penisknochen, über Stuhlgang, wie sieht der Stuhlgang bei verschiedenen Tieren aus, wie doll müssen die sich anstrengen und so weiter. Wir haben ja schon dieses Buch in Deutschland mit dem Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hatte. Da ist das ja schon mal erwähnt, dass das gar nichts Schlimmes ist, dass das passiert. Jeder regt sich über einen Möwenschiss auf, aber es ist genau das Thema, dass man aus, also wie sagt man denn, Stuhlgang hat. Stuhlgang ist auch schon so ein komisches Wort. Was ist Stuhlgang? Ja, also dass man fällt mir tatsächlich das Wort nicht ein. Ausführung sagt man nicht. Man Stuhl absetzt. Also jedenfalls, dass wir was essen und dass es irgendwo wieder rauskommen muss. Also man merkt schon an dieser Sprachlosigkeit, dass es irgendwie schon nicht richtig gut geht. Und da denke ich, man muss das jetzt nicht als wochenlanges Schulthema haben, aber mal zu überlegen, wie sieht das vorher aus? Wir lernen das natürlich, dass Vögel Samenkörner fressen, dass sie die irgendwo wieder ausscheiden. Ausscheidung war das Wort, was ich gesucht habe. dass sie es irgendwo wieder ausscheiden und damit sozusagen Pflanzen verbreitet werden über kleinere Gebiete oder größere Gebiete. Also in der Biologie, da kann man sehr nüchtern darüber sprechen, bei Ausscheidung von uns und wie man das reguliert und dass man das nicht einfach im Flug irgendwo runterfallen lässt oder beim Gehen auf der Straße. Das machen wir irgendwie nicht gut. Und ich finde, da werden Kinderpädagogen gefragt, mal sich Konzepte zu überlegen, wo es zunächst noch nicht mal um Sport oder Training geht, sondern erstmal um eine Sprachfindung und Bilder und wie man das ins normale Leben holen kann. Das würde ich schon mal gut finden. Und der nächste Schritt sind die Sportlerinnen, die Jungen. Und ich muss sagen, ich weiß gar nicht so genau, welche Probleme Männer entwickeln mit ihrem Beckenboden durch Sport. Auch die haben ja Faszien, auch die haben Muskulatur. Aber da ich nun mal Hebamme bin und mich um Frauengesundheit kümmere, habe ich mir da nie Gedanken gemacht.
Also es war ganz
Würde es
spannend.
genauso betreffen, aber das müssen Physiotherapeutinnen besser wissen als ich.
Ja, und genau, Die betrifft es dann tatsächlich, also wenn jemand so sehr sportlich ist und fest ist in der Muskulatur, im faszialen System, dass die entwickeln dann eher so ein chronisches Beckenschmerzsyndrom, was dann ja auch auf die Beckenbodenmuskulatur oder was die Beckenbodenmuskulatur betreffen kann.
Also ich erinnere mich an einen Kongress, wo die mal darüber geredet haben, die Männer, die so 100, 150 Kilometer Fahrrad fahren müssen, aus irgendeiner Motivation, wie sehr der Satteldruck tatsächlich auch den Pudendusnerv belastet
Ja,
und
genau.
auch da die Muskulatur belastet. Aber da war das eben ein Vortrag unter anderem, wo ich dann auch nicht so ganz aufmerksam zuhören musste, weil ich damit ja nicht weiterarbeite, ne? Aber das ist was, wo ich denke, wir haben Beckenbodenprobleme bei Sportlerinnen mit 30% Inkontinenz, bei Volleyballerinnen mit 80%. Also mein Gott, da muss man noch mal was tun. Ich bin als Schwimmerin groß geworden und wir hatten 4 Tage Training in der Woche und einen Tag Landtraining. Also da muss man einfach mal aus dem normalen Trainingskonzept einen Tag rausnehmen und sagen, und jetzt kümmern wir uns um die andere Muskulatur. Und da finde ich, sind vielleicht Physiotherapeuten auch gefragt oder Menschen, die Sport studieren und Physiotherapie, also das gibt es sicherlich auch in Kombination, die dann da Konzepte entwickeln, dass Sportlerinnen nicht irgendwie in der Zeitung stehen damit, dass beim Geräteton der Urin im großen Strahl durch den Raum fliegt. Also ich war erschüttert, als ich das gelesen habe. Das war mir vorher gar nicht bewusst, weil ich ja nicht mit Kindern arbeite, sondern immer schon mit Frauen, die dann schwanger sind. Aber wie sehr die Belastung ist und wie wenig darauf geachtet wird, finde ich dramatisch. Und da gibt es sehr viel Nachholbedarf. Also wenn die Frauen dann schon erstmal schwanger sind, dann sind sie ja schon viele, viele Schritte weiter. Aber gerade diese lange Zeit davor, also wir sagen, gehen wir einfach mit 20 schwanger, dann sind sie ja für unsere Verhältnisse früh schwanger. In anderen Ländern ist das das normale Alter. Aber dann hat man ja mal mindestens 15 Jahre, wo man mit Kindern schon reden kann, die was verstehen können, wo man auch über Beckenboden sprechen könnte. In
Und ich
einer
habe
jeweils kindgerechten Form.
ja, ich habe auch noch mal nachgeschaut, Peggy. Ich habe ja Sportleistungskurs gemacht im
Oh.
Abitur und ich habe tatsächlich Volleyball und Leistungsturnen, also Volleyball und Leistungsturnen, also ich habe das nicht so betrieben vorher, dass ich das als Leistungssport sehen würde, aber ich habe tatsächlich nochmal nachgeguckt. In 2 Jahren Leistungskurs Sport war Beckenboden nicht einmal Thema. Und beim Volleyballtraining nicht und auch beim Turnen nicht. Und ich habe dann nochmal überlegt, das waren auch tatsächlich immer Männer, die mich trainiert haben. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie ich das als Jugendliche gefunden hätte. Na, das ist dann auch so eine Überlegung von mir gewesen, wenn die mir was jetzt sozusagen zum Thema Beckenboden erzählt hätten.
Ja, das sehe ich schon auch ein Problem. Wo fängt der sexuelle Übergriff an und wo ist es eigentlich reine Aufklärung? Also das ist ganz klar, das sehe ich als Herausforderung. Aber es gibt ja auch so sowas, wie man mit seinen eigenen Eltern nicht über Sex reden kann. Ist es ja gut, wenn jemand von draußen reinkommt. Lehrerinnen holen sich Hebammen in die Schule, wenn es um das Thema Aufklärung und wie kommt das Kind und wie entsteht ein Kind und so weiter kommt, weil sie auch als Lehrende, die da vorne stehen, keine gute Glaubwürdigkeit haben. Jemand, dem ich jeden Tag wieder begegnen muss, mit dem würde ich nicht über sexuelle Probleme reden
Ungern.
der ganzen Klasse. Bei der ganzen Klasse ist aber nicht ein Problem, wenn dort vorne einer steht, den ich als Experten wahrnehme. Und da sind Kinder ja auch sehr bereit. Also da muss man sagen, die Bereitschaft gibt es bei Erwachsenen dann nicht mehr so. Aber bei Kindern ist das so. Nein, die kennt sich aus, die kann ich jetzt alles fragen. Und dann sind die auch in ihrem Tunnel drin. Und fragen alles. Und ich glaube, sowas muss man dann einfach hinkriegen, dass es Teil des Trainings ist. Dann macht es eben ein Mann mit den Jungs und eine Frau mit den Mädchen. Also das ist ja ein Organisationsproblem. Und dass man nicht Schwimmtraining hatte, haben das auch andere Trainer gemacht, als die, die mit uns das Konditionstraining an Land gemacht haben. Ich habe ja auch Mathe bei einem anderen Lehrer als Geografie. Also das ist kein Problem.
Genau, es muss organisiert werden, ne? Genau. Aber es ist, finde ich, toll. Also Hebammen und Physios an die Schulen.
Ja, also die Hebammen sind da schon ganz gut etabliert, glaube ich. Also ich weiß jetzt nicht, ob in jeder Schule, aber da weiß ich von ganz vielen Kolleginnen, es gibt ein extra Programm auch innerhalb des DHV, also des Deutschen Hebammenverbandes, die sich mit dem Thema beschäftigen. Aber ich kenne das jetzt eher aus den Grundschulen oder in diesem Bereich der frühen Schuljahre. Das ginge später sicherlich auch nochmal. Aber ich finde auch Physiotherapeutinnen im Sportunterricht, dass man auch mal sagt, was geht eigentlich? Also jemand, der Yoga kann, kann nicht so gut Krafttraining. Einfach die Überbeweglichkeit der Gelenke verhindert, dass er das andere kann. Und jemand, der super gut in Krafttraining ist, der ist eben nicht ganz so gelenkig vielleicht. Ist ja auch kein Problem. Wir sind alle konstitutionell ein bisschen anders aufgebaut. Aber nur das zu machen, was einem gerade selber liegt, ist halt auch nicht unbedingt rundherum förderlich. Deswegen
Ja.
finde ich, dass da gehört ein bisschen ein größerer Bildungsauftrag sozusagen reingebracht, damit die
Absolut.
Frauen gesund sind. Denn das Problem, was wir sehen, ist ja, dass die Geburt häufig sozusagen als der Teufel dasteht, der dann was verursacht.
Ja, genau.
Sachen liegen viel früher. Die
Ja.
Geburt ist dann nochmal ein Trigger für bestimmte Sachen. Geburtsverletzungen sind auch natürlich dramatisch, wenn sie groß sind und nicht heilen können oder wenn sie nicht gut versorgt sind. Auch das ist ein Problem mit der Ausbildung. Aber also, wenn ich mir überlege, dass 10% von Mädchen Urininkontinent sind, bevor die jemals über Sex nachgedacht haben, dann hat Schwangerschaft nichts zu tun.
Ja.
Und da müssen wir so ein bisschen rauskommen aus dem, die Geburt ist an allem schuld. Und die Kaiserschnittrate ist in Deutschland unendlich hoch und wir haben trotzdem so viele inkontinente Frauen, auch bei denen mit Kaiserschnitt. Also es ist auch nicht die Lösung zu sagen, dann mache ich einfach, umgehe ich die Geburt, indem ich in den OP gehe. Da habe ich nur andere Probleme, aber
Die
das ist
Schwangerschaft haben sie
eine
ja
Lösung.
trotzdem.
Genau, die Schwangerschaft als Auswirkung bleibt. Und das kann man in vielen Untersuchungen tatsächlich auch nachweisen. Also da gibt es wirklich reichlich Forschung dazu. Und deswegen ist das, dieser kleine Lebensabschnitt Schwanger sein und Kind kriegen, zwar manchmal sehr bedeutsam, aber das ganze Leben drumherum hat eigentlich die größere Verpflichtung, sich darum zu kümmern.
Ja. Absolut. Ich habe auch Frauen in der Praxis tatsächlich, wenn man dann so ein bisschen nachfragt, die sagen, ja, also ich war schon immer diejenige, die öfters auf Toilette gegangen ist, wenn ich mit meinen Mädels unterwegs war oder so, ne? Also da hört man dann schon so Sachen raus und dann, genau, ist einfach nur Schwangerschaft und Geburt und danach dann verstärkt irgendwie die Symptomatik von Drangblase, dass sie es dann als störend wahrnimmt, aber sie hat es vorher schon.
Ja, also ich habe es auch im umgekehrten Fall. Ich hatte eine Frau, die hatte 2 Liter Urin in der Blase. Wo ich, also da habe ich schon Bauchschmerzen gekriegt, als ich dann gemerkt habe, weil wir den abgelassen haben. Und die sagte dann aber auch, ja, das hatte sie schon immer. Alle, wenn sie mit ihren Freundinnen abends weggegangen ist, die sind dann dauernd zum Klo gerannt nach jedem Bier. Sie konnte nach der Kneipe, ohne jemals auf Toilette gewesen zu sein, nachts nach Hause gehen, sich ins Bett legen und ist morgens erst zur Toilette gegangen. Ich dachte so, was, wie geht das denn, ja? Aber es gibt eben auch Menschen mit einer Vorprägung, also ob das der Urologe sagt, das ist natürlich nicht gesund, aber sie hat ja keinen Leidensdruck gehabt. Also insofern hatte sie gar kein Krankheitsgefühl. Und da es so wenig Thema ist, drüber zu reden, hat auch keiner gesagt, sag mal, könnte das sein, du hast irgendwas? Also das ist ja auch kein Thema, was man mit Freundinnen bespricht. Auch Urininkontinenz ist ganz unsexy im Café. Also
Ja.
noch schlimmer wird es mit Stuhlinkontinenz. Und das gibt auch Frauen, die darunter leiden und sie leiden still, weil sie niemanden haben, mit dem sie sich darüber austauschen.
Ja.
Und dann leiden sie zu lange, statt sich Hilfe zu holen. Und es gibt ja Hilfe. Also wir
Absolut.
haben in Deutschland Urogynäkologen, wir haben Proktologen. Also wir haben ja ein Gesundheitssystem, was weiß gar nicht, wo in der Welt noch besser ist. Vielleicht in Singapur, wenn man sehr reich ist. Aber ein System wie bei uns finden Sie nicht in Dänemark, nicht in Norwegen, wo ich klinisch auch arbeite. Auch in den anderen Ländern in Europa ist das nicht so gut. Wir haben freie Arztwahl. Also da würde ich immer sagen, wenn man etwas hat, hat man auch die Verpflichtung, sich darum zu kümmern. Und nicht sagen, das war aber schuld und das ist doof gemacht. sondern ja, ich bin gestolpert und habe eine blutende Wunde, dann muss ich die eben auch versorgen und muss auch hinterher gucken, dass ich das Knie noch bewegen kann. Das finden wir an anderen Stellen normal. Beim Beckenboden erwarten wir auch immer ein bisschen, dass das wieder wie vorher wird. Das wird es eben nicht. Also es wird wieder gut, im besten Fall. Aber nach einer Schwangerschaft ist man nie wieder wie vorher.
Da hast du
Das
jetzt
ist ja
schon
auch ein
zwei,
falscher Anspruch.
ja, da hast du jetzt schon zwei Themen sozusagen in einen Topf geworfen, die ich mit dir besprechen wollte. Ich würde nochmal da zurückgehen, Peggy. Du sagtest, wir haben hier ein Gesundheitssystem mit freier Arzt, Ärztinnenwahl. Und viele nehmen das aber nicht so in Anspruch, weil es ist ja schon manchmal auch, ich nicht die erste Anlaufstelle, zu der ich gehe, ist vielleicht die richtige. So dass viele dann vielleicht frustriert sind und nicht weitersuchen. Aber wenn Frauen, und das hatten wir im Vorgespräch, ne, sich nicht auf die Hinterbeine stellen und für Unterstützung sorgen, dann entsteht auf diesem Gesundheitsmarkt, was es ja auch ist, das ist ja auch ein Riesenwirtschaftssystem, sind wir ehrlich, dann entsteht kein Bedarf. Was würdest du den Frauen empfehlen, wenn sie jetzt bei ihrer, ich sag mal, nicht wertend gemeint, aber so eine normale Gynäkologin im 20.000-Seelen-Dorf, wenn die irgendwie keine Befundung macht und nicht so günstig reagiert, was würdest du sagen, was sollen die Frauen machen?
Unbedingt sich um einen Urogynäkologentermin bemühen. Die gibt es. Manche brauchen eine Überweisung, aber die kann man sich auch vom Hausarzt holen. Also letztlich ist es dann egal, wo man das herholt. Wir haben die freie Arztwahl, also man könnte auch zu denen gehen, aber die möchten natürlich nicht mit allen gynäkologischen Problemen überschwemmt werden, wo man sagt, jetzt habe ich eine Pilzinfektion, aber ich kenne den Urogynäkologen gut, deswegen gehe ich dahin. Also das muss man auch sagen. Wir haben ja durch die freie Arztwahl oder Ärztinnenwahl in Deutschland auch so ein bisschen, alle rennen sofort zum Facharzt, das kostet sehr viel und der Facharzt kümmert sich dann um Sachen, die eigentlich ein Hausarzt gut machen könnte. Also dieses System, dass wir das so haben, werden wir jetzt aber auf kurz oder lang nicht gut ändern können. Es gab ja mal Bestrebungen, dass man immer zuerst zum Hausarzt muss, der eine Überweisung schreibt und man dann erst zum Facharzt geht. Und das hat sich aber ja nicht durchgesetzt. Das war mit diesen Krankenkassenscheinen und so weiter. Also das war ja ein bisschen so ein Tüdelkram, der nicht funktioniert hat. Das, was man, wo ich die Frauen schon in der Pflicht sehe, ist, dass sie sagen, ich meine, Frauenärztin hat mich nicht gut genug befunden. Also, oder ich habe, sie fühle mich dort nicht wahrgenommen mit meinem Problem oder sie bügelt das dort ab. Dann gehe ich woanders hin. Es gibt immer die Möglichkeit einer Zweitmeinung. Das muss nicht sofort ein Urogynäkologe sein. Es könnte auch eine zweite Frauenärztin sein. Da kriegt man vielleicht dann auch schneller einen Termin. Aber man kann, wenn man schon weiß, dass es ein Beckenbodenproblem ist, auch zum Beispiel mal eine Physiotherapeutin ansprechen. Da kann man hingehen. Dann muss man den einen Termin vielleicht bezahlen. Aber das ist auch kein Weltuntergang. Also wir reden jetzt hier nicht über Preise von Schönheits-OPs, wenn man da hingeht. Und die kennt ganz bestimmt auch jemand, weil sie ja die Rezepte von denjenigen kriegt. Also die sind ja immer ganz gut vernetzt. Und Physiotherapeutinnen finde ich im Netz. Da kann man auf der Webseite von der Arbeitsgemeinschaft Geburtshilfe,
GGOP,
Gynäkologie und
genau.
Proktologie, ne? Da kann man das nach Postleitzahl finden.
Ja.
Hebammen kennen häufig auch Physiotherapeuten oder wissen, wo man suchen kann. So dass man da gucken kann. Also, wer ein Kind geboren hat und seine Hebamme kennt, kann die auch noch nach 2 Jahren anrufen und sagen: ich glaube, da ist was nicht in Ordnung. Ich würde da mal Hilfe brauchen und dann kann die jemanden empfehlen. Das ist nicht immer so, aber die meisten wissen zumindest, wo die nächste Beckenbodenklinik ist oder wo die nächste, ja, das nächste Zentrum ist, wo jemand da ist, der sich dafür interessiert. Und Urogynäkologen sind die, die sich genau für dieses Thema interessieren. Und zwar nur für dieses Thema. Die interessieren sich nicht so sehr für die Schwangerschaft, nicht für irgendeine Pilzinfektion. Das möchten die nicht behandeln. Die behandeln die richtig schweren Fälle, aber die haben auch richtig gute Ideen für Lösungen. Ich finde, dass das noch ein bisschen mehr verbreitet werden muss, dass man da hingehen kann und dass das eben dort nicht abgebügelt wird. Also ich habe hier eine Frauenklinik im also so in meinem Kopf oder
Mhm.
vor Augen, deren Webseite, wo als erstes draufsteht, es ist nicht normal, sich in die Hosen zu pinkeln. Und das ist schon mal, also wenn man den Anfang sozusagen kriegt und sagt, ach, das ist gar nicht normal. Ich dachte, das ist normal, wenn man ein Kind gekriegt hat, dann schafft man den nächsten Schritt auch irgendwo anzurufen. Die Wartezeiten sind lang, also zum Teil 8, 9 Monate. Aber eine Urininkontinenz ist auch ein akuter Zustand wie eine Blinddarmentzündung. Und wenn man schon 10 Jahre gewartet hat, weil man sich mit dem Thema so lange hingeschleppt ist, dann darf man auch nicht irgendwie sauer sein, dass man jetzt dann vielleicht noch mal ein halbes Jahr warten muss. Für akute Sachen sind immer Notaufnahmen zuständig, das ist ganz klar. Aber für Sachen, die schon eh im chronischen Verlauf sind, braucht es keine Akuttermine. Und da müssen wir ein bisschen mehr Geduld haben, also als Gesellschaft oder als Patientinnen, zu sagen, okay, dann warte ich halt das halbe Jahr, und dann komme ich aber zu einem Spezialisten. Aber wenn sich ganz viele Frauen bei so Spezialisten melden und die sagen, oh Gott, also das schaffen wir überhaupt nicht mehr, die Welle ist so groß, dann gibt es vielleicht auch ein paar mehr Frauenärztinnen, die sich in ihrer Facharztausbildung in diese Richtung spezialisieren würden, weil sie sagen, der Markt ist so groß, der Bedarf ist so groß, ich kann Frauen damit super helfen, dann spezialisiere ich mich eben darauf. Und das, denke ich, das ist das, was du mit Gesundheitsmarkt eben auch meintest, dass man durch den Bedarf auch ein bisschen den Druck erzeugt, dass es mehr Abteilungen geben muss. Aber ich denke, es gibt mehr Abteilungen, als man gemeinhin wahrnimmt, weil die meistens so als Unterabteilungen sind. Wir wissen ja auch nicht, wie viele Brustzentren es gibt. Das weiß man erst, wenn man irgendwie Brust-OPs braucht. Bis dahin ist das sowas, das geht völlig an einem vorbei. Aber wenn es dann soweit ist, gibt es auch ganz bestimmt Webseiten, wo Frauen sich helfen. Das weiß ich jetzt allerdings nicht, wie das in Deutschland ist. Ob es so Selbsthilfegruppen gibt für Frauen mit Senkungsbeschwerden. Es gibt eine große Selbsthilfegruppe für Inkontinenz. Da sind Männer und Frauen aber zusammen, weil das ja ein Riesenproblem auch ist.
Dort gibt es auch, also auf den sozialen Medien, also bin ich auch immer, dass ich sage, so, ja, es ist gut, dass man sich austauschen kann, dass Mensch vielleicht da Gleichgesinnte, sage ich mal, findet, finde ich auch immer mit so ein bisschen Vorsicht zu genießen, ne? Also jeder Austausch kann natürlich auch, ja, vielleicht will ich die Sachen nicht unbedingt hören, die dann da auch manchmal ausgetauscht werden. Also da auch mit Achtsamkeit in solche sozialen Mediengruppen. Und ich glaube, ich habe da irgendwie auch so ein Verständnis. Ja, Frauen brauchen häufig lange, um sich Unterstützung zu holen. Und meine Patientinnen sagen dann, ja, dann ist erstmal alles andere ist wichtiger als ich, ne? Also dann ist erstmal das versorgt und das muss noch erledigt. Und wenn sie dann endlich sich so ein Zeitfenster schaffen, irgendwie anzurufen, sich zu kümmern und dann funktioniert es nicht sofort, dass dann die Frustrationstoleranz sehr niedrig ist. So.
Genau, aber das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Wenn ich mich schon mal endlich entschließe, was zu machen, dann muss der andere aber sofort springen.
Genau.
Es funktioniert mit den eigenen Kindern ja auch nicht. Ja, also das ist das normale Leben und das spiegelt sich genauso auch in fachärztlichen Praxen wieder. Also die springen nicht sofort. Aber ich kenne das natürlich, ich arbeite ja noch in der Praxis, was die Wünsche sind und wie es dann eigentlich geleistet werden kann. Also das hat dann, also nachdem man sehr lange leidensbereit war, und das sind Frauen in einer Form, wo ich das wirklich auch zum Teil gar nicht nachvollziehen kann, warum man sich da nicht schon mal Hilfe geholt hat. Aber das ist so, also es gibt eine große Leidensbereitschaft. Aber es gibt tatsächlich dann auch, wenn ich dann mich entscheide, mich um mich zu kümmern, gibt es einen Egoismus, der dann auch keine Grenzen mehr kennt. Also wo man dann denkt so, das alles ein bisschen mit Ruhe. Ja? Und deswegen, wir haben ein Versorgungssystem, die Frauen kommen aus der Geburt, werden von einer Hebamme nachbetreut. Das ist schon schwierig, weil es gar nicht mehr genügend Hebammen gibt, die das machen. Aber viele Frauen haben eine Nachbetreuungshebamme. Die nehmen das als Thema auf. Die Frauen können zur Rückbildungsgymnastik gehen. Da würde ich mal sagen, sind schon mal 50% nicht mehr dabei. Und nicht, weil es keine Kurse gibt. Da würde ich sagen, fängt die Eigenverantwortung an. Es ist etwas, was von den Krankenkassen sogar bezahlt wird, weil die Notwendigkeit erkannt ist. Trotzdem nutzen es die Frauen nicht. Sie leiden dann still vor sich hin und erwarten, dass es dann aber von jetzt auf nachher gut ist. Und das ist es nicht. Etwas, was man sich chronisch eingetreten hat, braucht auch dann eine Langzeitbehandlung. Das geht nicht von jetzt auf nachher. Was wir aber auch erzeugen, und da muss ich sagen, ich nehme jetzt da die Frauen ein bisschen aus der Verantwortung raus, weil auch als Mediziner Sachen nicht gut machen, ist, dass wir Frauen verschrecken, indem wir ihre Symptome nicht ernst nehmen oder herunterspielen. Oder ja, sie haben jetzt ein Kind gekriegt, dann ist das eben so. Ist das, was Frauen immer wieder berichten, wenn sie von ihrer Frauenärztin kommen. Ich denke, das stimmt nicht. Das ist nicht so. Das ist vielleicht häufig erstmal so, aber da kann man trotzdem was tun. Also das heißt nicht, dass es nicht behandlungsbedürftig ist. Und wenn Sie das dreimal erlebt haben, dass einer sagt, naja, das geht nicht und naja, da hast du eben nicht genügend Beckenbodentraining gemacht, dann wird das eben auch nichts. Das ist dann frustrierend, wenn die Muskulatur im Beckenboden zum Beispiel gar nicht richtig adaptiert ist, weil sie wieder aufgegangen ist, die Naht innen drin, man sieht es von außen vielleicht gar nicht, aber innen drin sind die Muskeln nicht wieder zusammengewachsen und dann hat man zwei lose Enden, na, da kann man nicht mehr trainieren. Das wird dann aber nicht ordentlich genug untersucht. Die Frau hat das Gefühl, ja, ich habe ja Beckenbodentraining gemacht, ich habe gar keinen Effekt. Dann gehe ich doch nicht zur nächsten, die mich wieder anmacht dafür, dass ich nicht genügend trainiert habe. Also da ist schon auch viel von uns als Betreuerin oder Begleiterin mit verursacht, dass bei Frauen so ein Frust entsteht, dass sie sagen, naja, dass mir wieder eine sagt, ich bin zu blöd, das brauche ich mir jetzt gerade nicht anhören. Das sorgt dann dafür, dass die Frauen gar nicht mehr Hilfe in Anspruch nehmen. Und da müssen wir als Personal deutlich besser werden und auch vorsichtiger werden.
Ja,
Also.
genau. Ja, das war ja auch ein Thema, was dir sehr wichtig ist, ne? So dieses, die Ansprache und das Wording von Fachpersonen, dass wir da.
Ja, das erstmal würde ich sagen, alle meinen es gut. Also Hebammen, Frauenärztinnen im Kreißsaal halt draußen und so weiter. Also das ist etwas, da würde ich sagen, per se will niemand der Frau was Schlechtes. So. Also wir sind ja, sonst hätten wir einen anderen Beruf gewählt. Wären wir Ingenieur geworden oder irgendwas, was nicht redet hinterher oder mit Beschwerden kommt. Hätten wir eine Brücke gebaut, ja, auch schön. Aber das, da würde ich immer sagen, per se gibt es eine große Bereitschaft. Das gibt aber auch eine Erwartungshaltung, nämlich dass die Patientin oder in unserem Fall einfach die Schwangere oder die Wöchnerin selber etwas dazu beiträgt, weil eben auch eine Frau keine Brücke ist, an der man eine Schraube festzieht und dann funktioniert es wieder. Und da gibt es, glaube ich, immer so ein bisschen Missverständnisse. Und es gibt aber auch in diesem gut gemeinten, ich will die Frau maximal unterstützen, manchmal Wörter, die falsche Erwartungshaltung schaffen. Das wird wieder wie neu, ist natürlich Quatsch. Es wird nicht wieder wie neu. Es wird wieder gut. Aber wie neu wird es nicht. Und das kann man einfach nach einer Schwangerschaft nicht mehr sagen. Bei der Frau, die ja selektiv auch wahrnimmt, was sie hören möchte und das andere schwimmt irgendwo so drunter weg, das kennen wir von uns selber ja auch. Das machen wir auch, dass wir nur das hören, was wir wollen. Bei der ist aber das Thema neu im Kopf. Also hat sie die Anspruchshaltung, wenn sie sich anguckt. Oder ihr tägliches Erleben mit ihren Ausscheidungen oder mit ihrer Funktion, mit ihrer Sexualität, das ist auch wie vorher funktioniert. Und da muss man sagen, es wird anders sein, wenn man eben schwanger war. Und das ist unabhängig vom Geburtsmodus. Also es wird erstmal anders sein und wir können nicht hinterher so mit Wörtern wieder umgehen, die so tun, als wäre es wieder wie vorher. Also da denke ich, sollen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Und ehe ich einer Frau sage, du hast nicht genug trainiert, würde ich erst mal palpieren und nachgucken und sagen, kann sie denn überhaupt trainieren? Und ich habe immer mal wieder Frauen bei mir in der Praxis, die mir Kolleginnen schicken, die sagen, ich finde da nichts, aber vielleicht kannst du mal gucken. Die Frauenärztin hat da auch nichts gefunden. Und ich untersuche ein paar Dinge, die relativ simpel sind. Und sagt, ja, und die Frau fühlt sich das erste Mal ernst genommen. Und das ist das eigentlich, was schon ganz viel löst, dass ich nicht sage, das kann gar nicht sein, das sieht alles toll aus. Das, also das kann gar nicht sein, ist so ein Satz, der mich auch selber triggert, wenn das jemand sagt. Also das halte ich für unwahrscheinlich, ist viel besser, als das kann nicht sein. Wir wissen in der Medizin, dass alles sein kann. Auch die ganz komischen Sachen. Und man denkt, das kann wirklich nicht sein. Das gibt es aber trotzdem. Und deswegen kann man das niemandem so sagen, weil er sofort an der Stelle eine aufs Dach kriegt und sich nicht ernst genommen fühlt und dann natürlich auch verstockt nicht weiterredet. Also ich komme nicht in die Nähe von dem Problem. Und was ich persönlich ganz toll finde, was ich kennengelernt habe, ist so ein Beckenboden-Fragebogen, den wirst du wahrscheinlich kennen von Carmen Bessler und Metz und so. Sag jetzt mal so, für unseren Podcast, das ist ein bisschen wie ein Brigitte-Fragebogen. Da füllt man aus, wie oft gehen Sie zur Toilette, fühlen Sie sich dadurch gestresst, fühlen Sie sich gut, wie funktioniert Ihr Stuhlgang und so weiter. Also es geht schon ein bisschen sehr in Details. Aber den kann man zu Hause ausfüllen und kann ihn einfach mitnehmen zu seiner Frauenärztin oder auch zur Hebamme, zur Physiotherapeutin. Und alle diese Dinge, die man nicht anspricht, wenn man jemand gegenüber sitzt, weil das so schambehaftet ist, die kann man in dem Fragebogen aber angekreuzt haben. Für mich als Hebamme ist das so vergleichbar wie mit unserem Mutterpass. Da kann ich aufblättern, guck rein und sage, okay, Ausgangsgewicht. Ich meine, ich sehe ja, wenn die Frau reinkommt und sie ist schon übergewichtig, dann muss sie mir nicht sagen, ich bin übergewichtig. Also ich kann aber sehen, wie ist der Verlauf im Mutterpass und dann ist das aus dieser Tabuzone rausgeholt, weil wir uns dann über einen anderen Weg an das Thema annähern können. Oder ich kann sehen, da gibt es eine psychische Vorbelastung schon. Das ist ja auch nichts, womit man hausieren geht, dass man sagt, ich bin irgendwie manisch-depressiv oder ich bin habe Psychosen und so weiter, wo man sagt, ist das so gut als Mutter und so weiter. Also alle diese Bedenken, die die Frauen ja immer selber haben, die stehen aber schon mal reingeschrieben in diesem kleinen Büchlein. Und wenn sie es mir aushändigt, habe ich die Möglichkeit, das zu lesen und zu entscheiden, ist das für die Arbeit, die wir miteinander verbringen, wichtig oder nicht? Muss ich drüber reden oder muss ich nicht drüber reden? So ist der Fragebogen auch. Und der ermöglicht zu sehen, okay, der Sex ist super, mit der Blase hat sie auch kein Problem, aber sie hat ein Stuhlgangproblem. Okay, da scheint eine Inkontinenz zu sein. Dann kann ich alles andere weglassen und mich einfach auf das Thema stürzen und sagen, okay, wir reden mal darüber, wie gut ihr Darm funktioniert oder eben nicht funktioniert und woran das liegt. Also ich kenne das ja aus urogynäkologischer Seite von meinen Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, die sagen, und dann sitzt du eine halbe Stunde vor der Frau und die kriegt kein Wort raus und du kommst überhaupt nicht dahin, was eigentlich das Problem ist. Das ist mit diesem Fragebogen wundervoll. Die Frauen können zu Hause in Ruhe überlegen, was das Problem ist und es beschreiben, indem sie sich da überall Kreuzchen machen und können das rüberreichen und dann ist es wie ein Laborbefund. Also dann ist es schon mal klar, worum es gehen wird.
Also für alle Fachpersonen, die uns zuhören, das ist der Deutsche Beckenboden-Fragebogen. Den könnt ihr euch überall als PDF runterladen und ausdrucken. Und wir haben auf unserer Webseite www.bewegungszentrum.sh unter Service Downloads einen Fragebogen, der angelehnt ist an diesen, den wir noch so ein bisschen erweitert haben, tatsächlich, weil uns die Fragen zum Thema Sexualität für die Männer nicht ausreichend waren, haben wir das so ein bisschen noch erweitert. Wenn ihr den euch angucken wollt, sehr, sehr gerne.
Genau, das ist nicht nur für Fachpersonen, den kann sich auch jede Frau runterladen. Ne? Also wenn jetzt eine sagt, ich weiß gar nicht, ob ich ein Problem habe oder ob das ein Problem ist, dann kann das auch jede für sich machen. Und man sieht ganz gut an der Einstufung mit den Zahlen, wo man da sein Kreuzchen setzt, ist das was, was ein kleines Problem ist oder würde das aus medizinischer Sicht schon als großes Problem bewertet werden? Also erstmal ohne, dass man da sofort hinterher eine OP machen muss oder so. Manchmal sind es ja einfach auch, gerade bei Blasenproblemen, Lifestyle-Gewohnheiten, die man ändert. Wenn man erst um 4 nach Hause kommt und dann anfängt zu trinken, dann arbeiten die Nieren natürlich die ganze Nacht und dann muss man nachts 2, 3 Mal aufstehen. Ja, und da kann man sagen, okay, vielleicht versuchst du vorher zu trinken und am Abend nur noch ein bisschen. Dann können die Nieren auch mal ein bisschen Ruhe geben und dann hast du auch nicht nachts eine volle Blase. Also manchmal sind es ja so kleine Sachen, die daraus resultieren, wo man schon eine Riesenwirkung hat und sich dann morgens nicht so zerschlagen fühlt. Aber ich kenne das als Hebamme. Ich mag zum Beispiel bei Frauen bei Hausbesuchen nicht gerne auf die Toilette gehen. Aus welchem Grund auch immer. Also das ist nicht so, dass das überall nicht sauber ist oder so, sondern ich finde es einfach komisch. und mache es nicht. Also, wenn ich jetzt irgendwie eine große Tour vor mir habe, trinke ich dann nichts. Also ich gehöre dann genau zu denen, die unter Umgehung der Toilette auch nicht trinken. Das ist nicht gesund. Und da muss man dann eben gucken, über welche Hürde kann ich springen und kann ich vielleicht doch mal unterwegs irgendwo auf Toilette gehen. Und jeder hat ja so seine kleinen oder großen Marotten und die führen dann eben zu Sachen und möglicherweise auch zu Sachen, die man dann als sehr belastend empfindet, aber wo eine andere kleine Stellschraube gedreht wird und dann ist das Thema durch, ohne dass wir hier über irgendwelche Wahnsinns Eingriffe reden. Ja. Und nicht immer resultiert auch sofort ein Pessar zum Beispiel daraus, also was ja jetzt gerade auch sehr öffentlich besprochen wird, was ein super Hilfsmittel ist und vielleicht wird manche doch komisch ist, sich da irgendwie so ein Plastikring reinzuschieben in die Vagina und alles ja, manchmal braucht man das gar nicht. Für manche Frauen ist das eine tolle Hilfe, dann ist es super, dass es das gibt und bei anderen reicht es schon, dass sie ihre Trinkgewohnheiten ändern. Das können aber Fachpersonen sozusagen mit der Frau besprechen im Einzelgespräch. Und dafür ist es wichtig, vorher erstmal zu sehen, wo ist das Problem? Wenn ich ein Problem mit Sexualität habe, dann ist es sicher wichtiger, genauer dort in das Thema reinzugucken. Und deswegen finde ich das eine super Idee, das auszuweiten mit dem Fragebogen. Aber auch so ein Standardfragebogen hat natürlich immer auch Grenzen, ne? Wie viele 100 Fragen kann ich aufstellen und für ein Erstgespräch oder nicht? Also deswegen, wenn man dann individuell da weiterarbeitet, unbedingt, finde ich das auch toll. Aber ich kenne das ja selber aus der Forschung, wo ich immer denke, das will ich auch noch wissen und das, dann denkt man ja, die Frau 2 Stunden zu arbeiten, da hört die nach der 12. Frage aber auf. So, das
Ja, das stimmt, das haben wir auch
abwägen.
manchmal, dass die am
Naja.
Tresen stehen und sagen, was sie wollen, aber ganz schön viel wissen.
Genau. Ja.
Ja,
Und füllen
mit.
die Frauen das bei dir in der Praxis dann aus?
Nein, wir schicken das immer vorher per E-Mail, dass sie das in Ruhe sich anschauen können. Auch genau mit diesem Gedanken, dass sie zu Hause diese Fragen vielleicht ja, in Ruhe anders beantworten und ja, dann einfach auch wissen, was wir fragen wollen. Und wir haben aber oben auch ergänzt, sozusagen auf unserem Fragebogen. Bitte füllen Sie nur die Fragen aus, mit denen Sie sich auch wohlfühlen. Also Sie müssen nicht alles beantworten, wenn Sie nicht über Themen sprechen wollen. Und wenn dann bei Sexualität nirgendwo ein Kreuz ist, ne, dann erwähne ich so, ah, okay, bei Sexualität ist nichts angekreuzt, dann gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass das kein Thema ist. Falls es doch noch im Laufe, ne, der Behandlung irgendwie so sein sollte, dann melden Sie sich gerne und dann gehe ich aber erstmal weiter und das entspannt dann auch irgendwie total.
Ja, man muss auch als Frau die Möglichkeit haben, Sachen, die man sonst im Leben nicht bespricht, auch da nicht zu besprechen. Ne?
Genau.
Dass man nicht sich verpflichtet fühlt, wenn ich da hingehe, muss ich irgendwelche sexuellen Details freigeben. Nein, muss man nicht. Also bei Hebammen sowieso nicht. Man kann, glaube ich, über ganz viel mit Hebammen sprechen, aber auch ich würde mich jetzt nicht als Spezialistin für Sexualtherapie empfinden, nur weil ich ganz viel mit der Vulva arbeite und weiß, wie das da alles anatomisch funktioniert. Also da muss man auch sagen, dafür gibt es Zusatzausbildung. Da gibt es auch Hebammen, die diese Zusatzausbildung haben. Physiotherapeutin ja eben auch, aber eben ja auch Hebammen. Da kann man sicherlich noch andere Hilfen kriegen. Aber die, ich sag mal, normale Hebamme ist wie die normale Frauenärztin, die kann das ganze Spektrum abdecken, ist aber nicht unbedingt spezialisiert in dem einen oder anderen. Da machen die Hebammen eben auch ganz viele Zusatzausbildungen, sei es Stillen oder sei es eben Beckenboden oder sei es Ernährung und so weiter. Da muss man dann eben auch gucken, findet man die richtige. Nur Hebammen untereinander empfehlen sich natürlich auch weiter und sagen, ah, das ist ein Thema, das kann ich nicht so gut. Da gehst du mal zu meiner Kollegin. Und das bitte. Und bei Hebammen ist es halt auch gut, weil das niedrigschwellig ist. Die meisten Sachen werden tatsächlich von der Krankenkasse bezahlt, solange sie im Umfeld einer Schwangerschaft und Wochenbettzeit sind. Also wenn man nach 3 Jahren mit einem Problem kommt und die Hebamme da ins Gespräch haben will, dann muss man natürlich auch sagen, das zahlt die Krankenkasse dann nicht mehr. Dann muss man da mit ihr absprechen, was sie dafür für ein Honorar nimmt, wenn sie das noch macht.
Noch ein Grund mehr, Dinge, die sich nicht stimmig anfühlen, rechtzeitig anzusprechen
Ja,
auch.
Ja. Die Frage ist ja mal, was fühlt sich so rechtzeitig an, ne? Also gerade wenn man zum Beispiel über Sexualität spricht nach der Geburt, dann sind erstmal so viele Sachen wichtig, dass die Sexualität sehr weit nach hinten rutscht für manche Frauen und dass dann diese Wochenbettzeit vielleicht vorbei ist und die Hebamme gar nicht mehr sozusagen der Ansprechpartner ist, wenn man dann merkt, dass das Problem auftaucht. Aber man kann sie trotzdem dann nochmal kontaktieren. Und so wie ich mit den Hebammen Fortbildungen mache, sage ich immer, wir sind irgendwie die Brückenbauer. Wir haben die Telefonnummer von der Physiotherapeutin im Telefon oder vom nächsten Beckenbodenzentrum. Das ist auch dann kein langes Telefonat, sondern da muss ich sagen, das ist nicht mehr mein Tanzbereich, aber mit dem Problem kannst du dich da und dahin wenden. Und dann habe ich der Frau schon mal geholfen. Dann muss sie natürlich wieder die Hürde nehmen, nochmal wieder irgendwo anzurufen, um einen Termin zu machen. Aber die Verantwortung gebe ich dann auch an die Frauen ab. Also die Hebammen können die Frauen nicht bis ins hohe Alter rundum bepuscheln und sie überall sozusagen eingepackt betreuen. Wir können das ganz intensiv in der Zeit Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Und dann sind andere Professionen einfach viel, viel besser ausgebildet. Und wir können die Übergänge schaffen. Aber das ist dann auch nicht mehr so unser Bereich.
Ja, das finde ich ist ein schönes Bild, so, ne? Mit diesen Übergängen. Das finde ich ganz schön. Und mit Blick auf die Zeit, liebe Peggy, würde ich das auch so ein bisschen Richtung Schlusswort leiten wollen. Wir haben so viele spannende Themen jetzt angesprochen und auch fast alles von meiner Liste geschafft. Wir müssen uns noch ein zweites Mal treffen.
Machen wir.
Gibt es von deiner Seite aus, ich möchte natürlich jetzt nicht einfach aufhören, ohne zu fragen, gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, das möchte ich jetzt noch irgendwie, ist mir wichtig, noch mitzugeben, zu sagen?
Ja, für die Frauen würde ich sagen, kümmert euch um euren Beckenboden. Also nicht nur um den Beckenboden, auch um die Vulva und alles drumherum, dass man sich damit wohlfühlt. Das ist ein Organ, was viel Freude bringen kann. Und dafür muss es natürlich aber irgendwie funktionieren. Und wenn es nicht gut funktioniert, dann kann man gucken, wo man Hilfe findet. Und die muss man manchmal ein bisschen suchen, aber die Suche lohnt sich und man ist selber in der Verantwortung für sich. Keiner kommt hinter einem hergerannt und sagt, fühlst du dich mit deinem Beckenboden wohl? Das findet nicht statt. Also da ist man ganz sich selbst verpflichtet, sich darum zu kümmern, auch wenn es vielleicht ein bisschen mühselig ist. Das ist in Deutschland trotzdem verhältnismäßig einfach. Und ich würde mir aber von denen, die die Frauen betreuen, wünschen, dass sie genauer hingucken und also die Sachen, die Symptome der Frauen mehr ernst nehmen und versuchen wirklich rauszufinden, woran es liegt. Manchmal ist es dann was ganz Simples und manchmal ist es dann auch was Schwerwiegendes. Ich glaube, wir verschrecken viele Frauen, weil wir sie nicht ernst genug nehmen mit ihren Symptomen. Und da sehe ich tatsächlich uns als Betreuende, also als Hebammen, Physiotherapeutin, Frauenärztin in der Pflicht, das nicht so abzubügeln, sondern zu sagen, okay, ich gucke genauer hin und bespreche es auch mit der Frau, sodass sie verstehen kann, was wir jetzt angeguckt haben und wo was ist. Und dann kann sie, dann muss sie vielleicht einfach wirklich trainieren. Und das muss sie dann wieder selber machen. Aber es ist einfach nur so, das ist eben so, weil man gerade ein Kind gekriegt hat, das zu reduzieren, das finde ich tatsächlich nicht angemessen. Und da muss ich sagen, wir würden mit Männern so nicht umgehen. Wenn Männer ein Problem hätten mit ihrem Beckenboden, mit ihrer Sexualität, mit ihrem Wohlbefinden, in der Urologie, dann würden die nicht das hinnehmen müssen, dass man sagt, ja, das ist dann eben so. Und da sind wir noch sehr in so einem alten Frauenbild auch verhaftet, wo man sagt, naja, wieso, wenn das soweit alles funktioniert mit dem Spaß, das ist auch nicht so wichtig. Doch, das ist wichtig. Lebensfreude ist wichtig. Und Frauen, die eine Familie versorgen oder mit sich selber leben, das ist völlig egal, also mit wie vielen, die ohne Lebensfreude sind, sind nicht nur fürs Gesundheitssystem eine große Belastung, sondern auch für sich selbst und ihre nächsten Angehörigen. Und damit ist das dann ein gesellschaftliches Problem. Also. Da denke ich, das ist wichtig, Frauengesundheit auch auf lange Sicht richtig, richtig ernst zu nehmen. Und dazu gehört nicht nur, dass sie keinen Brustkrebs haben oder gut durchatmen können, sondern dazu gehört eben auch der Beckenboden.
Ja. Das finde ich richtig schön. Also Bitte lasst uns alle uns selbst ernst nehmen.
Und als professionelle Arbeiterin in diesem Gebiet auch die anderen ernst nehmen.
Peggy, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sag mal, wenn jetzt Menschen sagen, Mensch, das war total toll und wir wollen Peggy irgendwie vielleicht als Fachperson erleben, hältst du Vorträge, gibst du Fortbildungen, kann man dich für Inhouse-Schulungen buchen, betreust du auch noch Frauen? Also wenn jetzt eine Frau zugehört hat, die sagt, oh, für meine nächste Schwangerschaft will ich Peggy, wie ist das eigentlich und wie erreichen die dich?
Also für die Schwangeren, ich sage, ich mache Schwangerenvorsorge noch immer am Mittwochnachmittag in der Praxis am Neuen Wall. Da muss man immer überlegen, kommt man da auch hin oder ist es einem das wert? Also ich habe dort ab und zu Frauen zwischendurch, die mir Kolleginnen schicken, wo die sagen, da ist irgendein Beckenbodenproblem oder ich habe eine Schwangere, die hat beim letzten Mal eine ganz große Verletzung und soll sich jetzt entscheiden zwischen normaler Geburt und Kaiserschnitt. Und wie sieht das eigentlich aus? In der Klinik hat sie das Gefühl, die empfehlen ihr schnellen Kaiserschnitt, da ist sie aber nicht sicher, dass sie das will. Also solche Beratungen mache ich sozusagen sehr spezialisiert. Das ist in der Schwangerschaft auch über die Kassen gedeckelt. Also da braucht man sich gar keine Sorgen machen. Nach der Geburt kommen ab und zu Frauen, die ein Problem haben, was nicht ernst genug genommen wird oder wo meine Kolleginnen, die in der direkten Versorgung sind, sagen, ich kann das nicht finden, ich sehe das nicht, aber vielleicht sieht Peggy das da, die können sich einfach melden und da ist es wahrscheinlich am besten, meinen Namen zu googeln und meine Telefonnummer irgendwie aus irgendwelchen Hebammenverzeichnissen, wo das überall drin steht und dann können die Frauen anrufen. Ich mache Schulungen, ich unterrichte ja Nahtversorgung, also wie näht man eine Geburtsverletzung im kleinen Maße, im mittelgroßen Maße und so weiter. Wie betäubt man richtig? Also auch das sind Sachen, da müssen wir mal in Ruhe drüber sprechen, was Frauen eigentlich so erleben während der Naht, warum man nicht schmerzfrei ist und so weiter. Also da gibt es noch zu tun. Das mache ich und da bin ich über die Webseite von gynzone.com gut erreichbar. Da gibt es eine Seite mit den Workshops, die ich sowieso anbiete und den Vorträgen. Also wenn ich das auf dem Plan habe, dann schreibe ich das da rein. Also die Hebammen finden das dort oder die Kollegin. Aber wer das möchte, kann mich eben auch direkt anschreiben über die Webseite oder über die E-Mail peggy.seehafer@gynzone.com oder gynzone.dk für Dänemark. Also es kommt dann alles bei mir an.
Sehr
Aber selbst
schön.
wenn man nur an Info-Gynzone schreibt, kommt das dann auch bei mir an. Das schicken mir meine Kollegen dann rum. Also das ist
Sehr
kein
gut.
Problem,
Ja.
da das zu finden.
Super, sehr schön. Ich kann das auch gerne alles einfach in die Podcast-Beschreibung packen. Dann haben alle das
Genau, das ist vielleicht am
griffbereit.
einfachsten, oder?
Genau.
Das muss ich das jetzt hier keiner so schnell abschreiben und hat es nicht
Genau.
verstanden. Genau.
Super, Peggy. Dann danke ich dir sehr für deine Zeit und dein Wissen und dein Wirken
Ich danke.
und
Ja,
sage bis zum nächsten Mal.
das schaffen wir.
Sehr schön.
Danke sehr.
Tschüss.
Tschüss.